Opioid abuse in the United States is at epidemic levels.
This is probably the worst drug situation in our country in decades, if not a century.
Der Drogenmissbrauch in den USA ist so schlimm wie seit einem Jahrhundert nicht mehr, heißt es hier in einem NBC-Bericht. Und damit sind vor allem die Zehntausenden Toten durch das Opioid Fentanyl gemeint. Und in dieser Lage macht ein US-Bundesstaat etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich Oregon im Nordwesten. Dieser Bundesstaat entkriminalisiert alle, auch harte Drogen, und gibt den Konsum von Magic Mushrooms, also halluzinogene Pilze, als erster Bundesstaat frei.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Das wurde alles per Volksabstimmung 2020 entschieden und seit diesem Jahr können Interessierte unter Aufsicht die Pilze konsumieren in Oregon. Bei harten Drogen gibt's allerdings eine Kehrtwende. Hi, ich bin André Zanto und auf Oregons Straßen unterwegs war Marius Penzel, um zu erfahren, wie das jetzt funktioniert mit den Pilztrips und warum Oregon nicht nur bei Drogen eine Sonderrolle spielt.
Auf den Straßen von Portland gehört es dazu, Menschen mit extravaganten Klamotten oder Hobbys zu begegnen. Zumindest vom Selbstverständnis her. Keep Portland Weird ist der inoffizielle Slogan der größten Stadt in Oregon im Nordwesten der USA. Sogar manche Bürogebäude sind schräg, wie das Fairhair Dumple. Die geneigte Fassade ist mit wilden, bunten Mustern verziert, die an psychedelische Kunst erinnern.
This building is locked.
Alicia Bigelow betritt das Gebäude auf dem Weg zu InnerTrack, einem privaten Dienstleistungszentrum. Es hat die erste Schule für die professionelle Begleitung von Pilztrips in den USA gegründet. Bigelow ist eine der ersten Absolventinnen.
This project feels very fitting for the psychedelic painting on the building and everything. So.
Das Aussehen des Gebäudes könnte kaum passender sein, sagt sie. Im Januar dieses Jahres hat InnerTrack hier die ersten von Oregon lizenzierten Pilztouren für Kunden angeboten, begleitet von Bigelow und ihren Kollegen. Zuvor hatte der Bundesstaat als erster in den USA den Wirkstoff Psilocybin aus psychedelischen Pilzen legalisiert. Ähnlich wie LSD verändert er für einige Stunden das Bewusstsein wesentlich. Alicia Bigelow musiziert mit Windspielen und Rasseln während der Sitzung. Die Musik helfe ihren Klienten, sich auf das Psilocybin einzulassen. Die erste Phase des Trips sei oft die schwierigste.
Wenn man sich die Reise wie ein Flugzeug vorstellt, sind die ersten 3000 Meter ziemlich turbulent. Die Ohren dröhnen und es ist ziemlich holprig, wenn man durch die Wolken fliegt. Dann ist man auf der richtigen Höhe, es wird ruhiger und man ist in einem komfortableren Bereich.
Die Pilze dürfen in Oregon nur in lizenzierten Zentren wie InnerTrack verkauft und eingenommen werden. Verlassen dürfen Klienten das Gebäude erst, wenn die Wirkung abgeklungen ist. Die meisten Besucher nehmen hier zum ersten Mal in ihrem Leben Psychedelika. Viele reisen von außerhalb Oregons oder aus dem Ausland an. Sie kommen mit der Erwartung, ihre mentale Gesundheit zu verbessern.
Some of them are, you know, wanting to explore past.
Einige von ihnen wollen Kindheitstraumata aus ihrer Vergangenheit verstehen. Manche haben eine Krebsdiagnose oder eine andere lebensbedrohliche Diagnose erhalten, über die sie sich Sorgen machen. Manche Menschen haben körperliche Schmerzen und manche wollen einfach herausfinden, wie es in ihrem Leben weitergeht. Sie stehen an einem Scheideweg in ihrem Leben und brauchen eine Art innere Richtung, wie das aussehen soll.
Das Gesetz in Oregon erlaubt es sowohl Gesunden als auch Vorerkrankten, die Zentren für einen Pilztrip aufzusuchen. Bisher war der legale Zugang nur über klinische Studien möglich. Forscher testen die Substanz zur Behandlung von Depressionen, Essstörungen oder Suchterkrankungen. Auch wenn Psilocybin noch nicht als Medikament zugelassen ist, sind die Erwartungen der Besucher oft hoch. Deshalb gehört es auch zu Bigelows Job, allzu große Hoffnungen zu dämpfen.
That's where it's tricky, I think, is that people often think that.
Ich glaube, das ist der schwierige Punkt. Die Leute denken oft, dass sie eine Psilocybin-Sitzung machen können und dann merken, dass sie zu einer neuen Person werden. Dann ist ihr Problem plötzlich verschwunden und es erfordert keine Anstrengung. So funktioniert es in der Regel nicht. Aber es gibt einem die Motivation, diese Veränderungen anzugehen und sich daran zu erinnern, wer man ist und wer man sein will.
Die Wirkung der Pilze hält 4 Stunden an. Die Besucher sind in dieser Zeit still. Manche tanzen oder singen, aber es geht mehr darum, sich selbst besser kennenzulernen, sagte Lisha Bigelow.
It's not like we're just sitting there like, whoa, you know, that's so trippy, that kind of a thing. It's more like really like diving deep into yourself and learning more about who you are.
Die günstigste Psilocybin-Sitzung bei InnerTrack kostet $1,200 für einen Tag. Hinzu kommen etwa $100 für die Pilze. Vorher prüft das Team, ob die Klienten an einer aktiven Psychose leiden oder Medikamente wie Lithium einnehmen. Dann wäre die Einnahme ausgeschlossen. Die Vorsichtsmaßnahmen sind wichtig, weil alles so neu ist.
Wir wollen keine Nebenwirkungen, sowohl für die Kunden als auch für den Ruf der Branche. Denn es ist ein so sicherer Wirkstoff. Wir wollen sicherstellen, dass es ein Erfolg wird.
Eine Mehrheit der Bevölkerung stimmte in Oregon im Jahr 2020 für die Legalisierung von Psilocybin zur Behandlung in überwachten Sitzungen. Und das Angebot wird auch von der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates kontrolliert. Dort leitet Angela Albee die Abteilung für Psilocybin-Dienste, die grundsätzlich vielen offenstehen.
It's really an open door. So if someone wants to,
es ist eine offene Tür, wenn jemand einfach nur Erfahrungen sammeln und sehen möchte, wie es ist, wenn jemand ein Problem mit der psychischen Gesundheit hat, wenn jemand ein Ungleichgewicht mit Drogen oder Alkohol hat und Psilocybin-Dienste ausprobieren möchte, dann ist das möglich, solange die Person für die Dienste geeignet ist.
Und wer selbst die sogenannten Psilocybin-Dienste anbieten will, braucht dafür eine Lizenz der Abteilung von Angela Albee. Die Alternative für Psychedelika in anderen US-Staaten ist der Schwarzmarkt. Denn auf bundesstaatlicher Ebene sind psilocybinhaltige Pilze illegal.
In the unregulated space, there's not the potential for investigation.
Im unregulierten Bereich gibt es keine Möglichkeit für Untersuchungen und Sanktionen, zivilrechtliche Strafen, Lizenzentzug oder Einschränkungen. In diesem Modell gehen wir allen Beschwerden nach. Und wenn es Beweise für einen Regelverstoß gibt, dann schlagen wir eine Sanktion vor.
Die US-Drogenbehörde DEA stuft Psilocybin in die strengste Kategorie der kontrollierten Substanzen ein, neben Heroin, Cannabis und LSD. Die Drogenbehörde sieht diese Substanzen als stark missbrauchsgefährdend und ohne medizinischen Nutzen, trotz wissenschaftlicher Hinweise, die für Psychedelika und Cannabis das Gegenteil nahelegen. Diese Einstufung geht auf ein Gesetz des ehemaligen Präsidenten Richard Nixon aus den 1970er Jahren zurück.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
Amerikas Staatsfeind Nummer eins ist der Drogenmissbrauch.
In order to fight and defeat this enemy,
um diesen Feind zu bekämpfen und zu besiegen, bedarf es einer neuen Großoffensive.
It is necessary to wage a new all-out offensive.
Er erklärte 1971 den Drogen den Krieg. Anlass waren Berichte, dass in Vietnam stationierte US-Soldaten vermehrt Heroin konsumierten. Zudem sorgte sich die weiße Mittelschicht um ihre Jugend, denn Cannabis und Psychedelika breiteten sich spätestens mit den 68ern und der Hippie-Bewegung aus.
In order to defeat this enemy, which is causing such great concern and correctly so to so many American families.
Nixon investierte hunderte Millionen Dollar in die Strafverfolgung und brachte unzählige Konsumenten hinter Gitter.
Money will be provided to the extent that it is necessary and to the extent that it will be useful.
Spätere Präsidenten setzten die harte Linie fort. Heute werden laut CNN über 1 Million US-Amerikaner pro Jahr wegen Drogendelikten festgenommen. Überproportional betroffen sind Afro- und Hispanoamerikaner. Die Drogenmärkte wachsen und immer mehr US-Bürger sterben an den Folgen des Drogenkonsums. Aktuell vor allem durch Opioide.
Opioid abuse in the United States is at epidemic levels.
This is probably the worst drug situation in our country in decades, if not a century.
Angeheizt durch aggressives Marketing der Pharmahersteller schnellte die Zahl der Opioidverschreibungen zur Schmerzlinderung ab 1999 in die Höhe. Viele Patienten wurden abhängig und stiegen dann auf Heroin von der Straße um. Später setzte sich das Opioid Fentanyl durch. Es ist viel günstiger in der Herstellung und im Verkauf. Und dabei 50 Mal so stark wie Heroin. Das macht versehentliche Überdosierungen wahrscheinlicher.
Measure 110 would make Oregon the first state in the US to take this new approach.
Den ambitioniertesten Lösungsvorschlag in den USA lieferte Oregon. Per Volksentscheid stimmten die Bürgerinnen und Bürger 2020 für die sogenannte Measure 110. Damit verabschiedeten sie sich von dem 50 Jahre zuvor von Nixon ausgerufenen War on Drugs. Hunderte Millionen Dollar sollten in neue Suchttherapieangebote und Unterkünfte fließen. Finanziert wird das durch Steuereinnahmen aus dem Handel mit Cannabis, der in Oregon schon seit 2015 legal ist. Auch die Strafverfolgung änderte sich.
Als Drogen noch strafbar waren, konnten Beamte zum Beispiel bei einer Festnahme eine Durchsuchung durchführen. Seit Drogen nicht mehr strafbar sind, ist das nicht mehr möglich.
Die Kriminologin Kelsey Henderson von der Portland State University erforscht die Auswirkungen der Reform. Strafverfahren wegen des Besitzes kleinerer Mengen harter Drogen wie Crack, Meth und Fentanyl wurden abgeschafft. Stattdessen stellt die Polizei Vorladungen mit geringen Bußgeldern aus. Die Strafe wird den Konsumenten erlassen, wenn sie sich an eine Hilfseinrichtung wenden. Die Einrichtung prüft dann, ob die Betroffenen etwa eine Unterkunft oder eine Therapie benötigen.
Die Hoffnung war, dass die Betroffenen die Vorladung bekommen, sie dort professionell Beratung bekommen und sehen, dass der Weg zu Hilfseinrichtungen offen steht. Jeder, auch ich, war damals recht optimistisch.
Aber es kam nicht so, erzählt die Kriminologin Henderson. Einmal gab es anfangs zu wenig Hilfseinrichtungen, weil die Gelder aus den Cannabissteuern erst ab 2022 in neue Angebote flossen. Dann wurde das synthetische Opioid Fentanyl immer billiger und eine Dosis gibt es jetzt schon für teilweise einen Dollar. Und seit der Corona-Pandemie sind mehr Menschen obdachlos und auf der Straße weitaus anfälliger für Drogen. Portlands Old Town liegt am Willamette River. Es gibt ein paar Kunstgalerien und Bars, aber auch Drogen und Obdachlosigkeit. Krankenwagen fahren regelmäßig vor, um Patienten mit einer Fentanyl-Überdosis zu behandeln.
Sometimes you get 10, sometimes you get 7, sometimes you get 1.
Manchmal kommt ein Krankenwagen pro Tag, manchmal 10. Gleich vor dem Gebäude, das Sammy West bewacht, stehen Dutzende Zelte, in denen Menschen leben. West arbeitet für eine Sicherheitsfirma. Portlands Old Town kennt er gut.
Wir müssen den Menschen helfen, von der Straße und von diesem Fentanyl wegzukommen. Ansonsten ist die Innenstadt ein guter Ort. Man sieht nur viele Obdachlose, viele Menschen, denen es schlecht geht.
In Portland verstecken sich die Opioid-Konsumenten nicht wie in anderen US-Bundesstaaten vor der Polizei. An vielen Straßenecken stehen kleine Menschengruppen mit glänzenden Metallpfeifen. Nicht nur hier, sagt West, sondern überall in der Stadt.
It's all the way down here, okay? So it's not just here, I mean it's everywhere. Even across the bridge, southeast, northeast, it's everywhere.
Wegen des öffentlichen Drogenkonsums fühlen sich in Oregon immer mehr Menschen in ihrer Nachbarschaft unsicher. Im vergangenen Jahr ergab eine Umfrage, dass eine Mehrheit der 500 Befragten für die Rücknahme der Entkriminalisierung ist. Allerdings habe sich durch das Gesetz weder die Sicherheit verschlechtert, noch sei die Zahl der Drogentoten gestiegen. Das zeigen die Untersuchungen der Kriminologin Kelsey Henderson.
I think more of what we're seeing is that Measure 110 did not result in any major disruption to the system.
Es ist festzustellen, dass die Reform zu keiner größeren Störung des Systems geführt hat. Der größte Störfaktor war Covid. Covid hatte Auswirkungen auf die drogenbedingten Todesfälle. Das ist es, was wir in unseren Daten als eine sehr klare Störung des Systems und der Sicherheit der Gemeinden und des Wohlergehens sehen.
Doch Bürger und Politiker in Oregon reagieren auf die Umfragewerte. Anfang 2024 schlagen die Republikaner vor, Drogenbesitz wieder mit einem Jahr Gefängnis zu bestrafen. Auch die Demokraten unterstützen die Rekriminalisierung. Beide Parteien einigen sich im April, den War on Drugs in abgeschwächter Form zurück nach Oregon zu bringen.
What the bill did do is reclassify user-level possession of drugs amounts to a misdemeanor.
Durch das Gesetz wurde der Besitz von Drogen wieder zu einem Vergehen, das mit bis zu 180 Tagen Gefängnis bestraft werden kann. Ab dem 1. September dieses Jahres ist Drogenbesitz wieder eine Straftat.
In Oregon again starting September 1st of this year.
Während harte Drogen wie Crack, Meth oder Fentanyl nun wieder kriminalisiert werden, bleibt der Bundesstaat im Nordwesten der USA bei seinem toleranten Umgang mit dem Pilzwirkstoff Psilocybin. Angela Albys Abteilung für Psilocybin-Dienstleistungen hat seit der Legalisierung im Jahr 2023 hunderte von Lizenzen an Personen vergeben, die in der neuen Psychedelika-Industrie tätig werden wollen.
Wir haben 301 Begleiterlizenzen, 26 Lizenzen für Servicezentren, 10 für Hersteller, 2 für Laboratorien und 556 Lizenzen für Angestellte bei Psilocybin-Firmen erteilt.
Beim Cannabis gehörte Oregon 2015 mit der Legalisierung zu den Pionierstaaten. Heute ist es in 24 US-Bundesstaaten legal. Und Präsident Biden kündigte an, Cannabis aus der Klasse der am strengsten verfolgten Substanzen zu entfernen. Bei den Magic Mushrooms, wie die Pilze auch genannt werden, deutet sich Ähnliches an. Bis 2023 haben 19 weitere US-Bundesstaaten Gesetze vorgelegt, die Psilocybin entkriminalisieren, den Zugang erleichtern oder die Forschung vereinfachen sollen. Albee wird von vielen Vertretern kontaktiert, die von Oregon lernen wollen.
Ich kann wahrscheinlich nicht mehr alle Staaten zählen, mit denen ich gesprochen habe. Egal, ob es sich um akademische, Regierungs- oder Interessengruppen handelt, wir treffen uns mit den Leuten und unsere Botschaft ist so ziemlich die gleiche. Wir wollen eine Ressource sein.
Soweit zu Oregons Drogenpolitik, die ja durchaus abhängig ist von der Stimmung und den Regierenden, wie wir gehört haben. Und da wollen wir jetzt nochmal nachfragen, was eine Ebene höher passiert. Im Wahlkampf um das Weiße Haus, dazu kann ich mit Christian Lammert sprechen von der Freien Universität Berlin und dem dortigen John F. Kennedy Institut. Hallo.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Lammert, Sie sind dort Politikprofessor für Nordamerika, waren auch bei US-Wahlkämpfen schon oft vor Ort und verfolgen auch das aktuelle Rennen natürlich zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Wie schätzen Sie denn deren Drogenpolitik ein?
Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die man hier momentan sieht. Der eine Ansatz der Demokraten, da würde ich da mal sagen, das geht auf Harris und Biden zurück und wird auch von Harris so weitergeführt, ist natürlich so ein Ansatz der Regierung. Also hier versucht man wirklich, Drogenpolitik zu lösen, einzudämmen das Problem, vor allem wenn es hier um die synthetischen Drogen geht. Da hat man verschiedene Initiativen gestartet, um mit anderen Regierungen zusammenzuarbeiten, um diese Verbreitung von synthetischen Drogen in den Griff zu bekommen, aber auch innenpolitisch viel gesundheitspolitische Initiativen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Die Republikaner und Trump versuchen, das Problem eher als Wahlkampfthema zu nutzen und setzen es in einen ganz engen Zusammenhang mit illegaler Immigration und versuchen so Angst zu schüren. Und das sind, glaube ich, momentan die beiden gegensätzlichen Ansätze, die wir hier bei den beiden Kampagnen sehen.
Aber wie erfolgreich oder nicht erfolgreich waren denn die Demokraten auf Bundesebene in den vergangenen Jahren? Es gibt ja eine Fentanyl-Krise mit vielen Toten. Wie würden Sie das einschätzen?
Also hier muss man nicht nur bei den Demokraten, sondern das ist ein Problem, was wir seit 2013, 2014 in den USA sehen, eigentlich von einem völligen Politikversagen sprechen. Also da kann man das auch schwer parteipolitisch zuordnen. Wir hatten, wenn man sich mal die Zahl der Drogentoten in den USA anguckt, die vor allem auf diese synthetischen Opioide zurückgeht, 2013 noch Zahlen um die 6.000 Tote und das ist dann dramatisch angestiegen bis 2020 auf über 70.000 Tote im Jahr. Also da sieht man, dass das Problem, seitdem es so virulent geworden ist, von beiden politischen Seiten nicht in den Griff bekommen worden ist. Und das hat unterschiedliche Ursachen. Da hat der Drogenkonsum in den USA die mangelnden Kontrollmöglichkeiten an den legalen Zugangspunkten in den USA spielen da eine große Rolle. Aber der Markt ist in den USA massiv gewachsen und betroffen sind davon hauptsächlich Männer. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, wenn man nach den Ursachen dieses Drogenkonsums fragt.
Und wer ist verantwortlich dafür, jetzt etwas zu tun? Ist es überhaupt die Bundesebene? Also ist es das Weiße Haus oder sind da dann eher die Bundesstaaten in der Verantwortung?
Ja, das ist eine Mischung. Da muss es konzertierte Aktionen geben zwischen der Bundesebene und den Einzelstaatsebenen. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man stärker kontrollieren muss, wie diese Drogen ins Land kommen. Die Republikaner behaupten immer, es wären die illegalen Immigranten, die das mitbringen. Das zeigen viele Studien, dass das nicht der Fall ist. 80%, über 80% dieser synthetischen Drogen kommen über legale Wege, also Grenzposten, Flughäfen, normale Häfen in die USA. Hier muss stärker kontrolliert werden. Man muss auf der internationalen Ebene viel tun, mit anderen Regierungen zusammenarbeiten, wie das die Biden-Administration jetzt schon versucht, auch viel Geld investiert. Da hat man auch 300 Millionen der mexikanischen Regierung zur Verfügung gestellt, um hier dieses Problem in Mexiko anzugehen. Aber bislang ohne Erfolg. Und wenn wir dann in die USA selbst reingucken, wenn wir dann über gesundheitspolitische Maßnahmen, Aufklärung, Vorsorge reden, muss es eine Mischung sein, an denen die Einzelstaaten beteiligt sind, aber auch die Bundesregierung natürlich die Mittel zur Verfügung stellt, was die Einzelstaaten momentan gar nicht leisten können.
Wie wichtig ist denn überhaupt Drogenpolitik und auch Gesundheitspolitik im US-Wahlkampf derzeit?
Ja, also Gesundheitspolitik spielt eine Rolle. Da geht es aber in erster Linie um die Konsolidierung von Obamas Gesundheitsreform, also sehr makro gedacht. Es geht etwas konkreter um die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente. Da hat die Biden-Administration in den letzten 3 Jahren schon viele Fortschritte gemacht, vor allem wenn es um Verschreibung von Insulin für Rentner geht. Das will man noch ausweiten. Also da Gesundheitspolitik ist eine wichtige Rolle, weil das auch ein Kostenfaktor ist, nicht nur für private Haushalte, sondern auch für den Staatshaushalt in den USA. Und wenn man sich dann die Drogenpolitik anguckt, ist das leider momentan im Wahlkampf so ein bisschen in diese Migrationsdebatte verwoben worden, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Und hier muss man halt so ein bisschen auch mittelfristig oder längerfristig zurückgucken, wo diese Probleme entstanden sind. Wir wissen inzwischen auch, dass zum Teil das ein hausgemachtes Problem ist, weil die Pharmaindustrie gezielt solche synthetischen Drogen auf den Markt gebracht hat, obwohl man wusste, dass es extreme Abhängigkeiten erzeugt. Das hat den Markt vorbereitet und seit dann diese synthetischen Drogen, vor allem in China hergestellt, massenweise auf den Markt drängen, ist das wirklich ein Problem geworden, nicht nur in Zahl der Toten. Das kostet die USA ökonomisch, wenn man all die Maßnahmen mal zusammennimmt, 1,5 Billionen Dollar, um diese Folgen des Drogenmissbrauchs zu bekämpfen. Also da wird momentan leider im Wahlkampf wenig Konkretes zugesagt. Vielleicht kommt jetzt noch ein bisschen mehr nach den Parteitagen. Die Hoffnung ist ja immer da, dass Wahlkämpfe in den USA auch über Politikinhalte gehen. Und das ist wirklich ein sehr starkes soziales und ökonomisches Problem in den USA, was gelöst werden muss.
Sie meinen, die Hoffnung ist da, dass über Inhalte gesprochen wird, weil es Ihnen zu viel um Persönliches und zu viel Show ist?
Ja, also momentan, das ist vielleicht auch bedingt durch den Stand, dass wir jetzt gerade die Parteitage hätten, aber wenn man sich mal die Diskussion im Wahlkampf anguckt, ist wenig Politikinhalt. Und da würde ich den Vorwurf an beide Seiten machen. Von Trump erwartet man inzwischen schon fast gar nichts anderes mehr. Sein Wahlkampf fokussiert sich auf, wer sieht besser aus, Harris oder er. Also das ist auf Wahlkampfveranstaltungen, kommt das an. Aber auch die Demokraten haben bislang auch auf dem Parteitag inhaltlich noch wenig nachgelegt. Und da muss viel passieren, da muss viel Konkretes noch vorgelegt werden.
Sagt Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Vielen Dank.
Gerne doch.
Was da passiert und vor allen Dingen, wie das ankommt bei den verschiedenen Wählergruppen in den USA, schauen wir uns an hier bis zum 5. November, bis zum Wahltag. Ich bin André Zanto, ja, und freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, um mit uns hier gemeinsam regelmäßig in die Welt zu schauen. Bis dahin.